Selbst wenn man eine gute Vorstellung hat davon, wer die Nutzer sind, was die wollen, dann ist es immer noch ein Kunststück, das zu erfassen und geordnet wieder in den Produktprozess zu bringen. Und das ist halt Gegenstand unserer Beratung.
Willkommen bei Continuous Inspiration, der Podcast für DigiNautInnen auf der Suche nach Inspiration. Steig ein, unsere Mission startet jetzt.
Bitte stellt euch und eure Rolle in der CI kurz vor.
Hallo, Nico Bergmann mein Name. Ich bin UX-Designer, jetzt mittlerweile seit 5 Jahren bei der Cologne Intelligence. Designer bin ich aber länger, seit ungefähr 15 Jahren plus arbeite ich als Designer in unterschiedlichen Gebieten. Das kommt daher, dass ich interdisziplinär gelernt habe und mehr zum Problemlöser ausgebildet wurde. Wobei digitale Produkte immer ein schwerer Bestandteil gewesen sind aus dieser Bahn. Habe dann nutzerzentriert als UXler gearbeitet, aber auch im Brandmanagement, wo ich mich dann um die andere Seite gekümmert habe. Also eher um die Marke, um das Unternehmen. Und bin jetzt sehr froh, mich eher als Anwalt für den Nutzer zu sehen, mich darum zu kümmern, aber auch jetzt Lean Product Development zu machen, dort zu beraten, um diese beiden Blickwinkel zusammenzubringen und möglichst gute Produkte auf den Weg zu bringen.
Ja, mein Name ist Marc Horak. Ich mache seit Mitte der 90er Jahre Dinge mit Computern und verdiene mein Geld damit. Die meiste Zeit davon als Unternehmer und Mitgründer verschiedener IT-Unternehmen. Bei der Cologne Intelligence arbeite ich als Tech Lead, als Softwarearchitekt, manchmal als Entwickler. Und außerdem berate ich unsere Kunden in der Entwicklung ihrer digitalen Produkte.
Was versteht ihr unter Lean Product Development und wodurch unterscheidet sich der Ansatz von anderen Produktentwicklungsprozessen?
Ja.
Das ist eine gute Frage zum Anfang.
Super Frage, ja. Genau, vielleicht muss man einen Schritt zurückgehen. Das, wovon wir hier reden, sind IT-getriebene Produkte. Und wir versuchen, unsere Kunden eingehend zu beraten, dass sie eine Produktentwicklung anstreben, die im Kern nutzergetrieben ist, zuallererst, und die in der Produktentwicklung agil ist und in engen Iterationen entwickelt wird, immer mit der Messung des Entwicklungserfolgs und der Messung des Produkterfolgs, der dann wieder halt in die Entwicklung mit eingeht.
Das, was du sagst, ist, glaube ich, wirklich der zentrale Bestandteil hinten, dass man diesen Entwicklungszyklus nach dem Lean-Schema hat, Build, Measure, Learn, dass man Experimente probiert zu bauen, schnell umsetzt, Messbarkeitskriterien festlegt, diese auswertet und dann darüber hinaus wieder in einen neuen Entwicklungszyklus hineingeht und iterativ eben das Produkt entwickelt.
Woran erkennt man, dass die Produktentwicklung gerade nicht läuft?
Da gibt es natürlich verschiedene Faktoren, die wir im Alltag erleben und beobachten. Nicht immer schlecht, das muss man auch sagen, dass das manchmal so einem vorkommt, als ob alles schief läuft. Aber wir haben einen sehr geschulten Blick angewöhnt. Oftmals merkt man es, wenn unfokussiert gearbeitet wurde. Also dass Features, Stories entwickelt werden, umgesetzt werden, aber gar nicht klar ist, für wen diese entwickelt werden und was übergeordnete Ziele sind, die mit dem Produkt erreicht werden wollen.
Genau.
Und das merken wir wirklich sehr oft. Und da gibt es dann natürlich die Methodik, eine Produktvision aufzustellen, um sich diesem großen Ziel erstmal zu nähern oder ein Kommunikationsmittel zu haben, was alle verstehen und auch gleich sehen. Und diese Vision reinzutragen, aber auch umzusetzen, das ist oftmals ein Problem in den Unternehmen. Da wird gesagt, eine Vision haben wir, die steht hier schwarz auf weiß auf dem Brett. Aber von der Vision wirklich runterzukommen bis in den Entwicklungszyklus, das ist ein großes Problem, was wir haben. Also dass man Strategie auch ausgerollt bekommt, die übergeordnet angelegt wird.
Wir sehen es auch häufig aus verschiedenen Rollen, gibt es so Anzeichen dafür, dass es halt gerade nicht gut läuft. Zum Beispiel als Entwickler kann man sagen, wenn ich ein Ticket aus dem Backlog fische und ich verstehe nicht, was die Wörter darauf bedeuten und ich finde auch niemanden, der mir das sagen kann, ist tatsächlich schon passiert, dann kann das ein Hinweis sein, dass wir ein Problem haben. Wenn ich den Impact von so einem Ticket nicht bewerten kann, also was bringt das dem Produkt, was bringt das dem Nutzer, was bringt es uns, wenn ich gar kein Gefühl für habe, ist das ein ziemlich sicheres Anzeichen dafür, dass was schief ist. Als Product Owner ja ähnlich. Wenn ich keine Ahnung habe, wie viele Nutzer mein Produkt überhaupt hat, dann habe ich keinen Connect. Wenn ich die nicht kenne, wenn ich nicht weiß, wie meine Nutzer ticken, dann habe ich keinen Connect und habe wahrscheinlich ein Problem. Als Budgetverantwortlicher, naja, wenn ich kein Gefühl habe, keine Zahlen dafür, wie es meinem Produkt gerade geht oder ob es jetzt besser oder schlechter geworden ist in den letzten Wochen, Monaten, dann ist das auch nicht so gut und kann halt ein Anzeichen dafür sein, dass man auf den Prozess mal drauf gucken sollte.
Ja, was mir dazu auch noch einfällt, ist dieser klassische Satz, you are not the user, dass viele Produktverantwortliche, also nehme ich es wahr, oftmals gar nicht genau wissen, für wen sie das Produkt letztendlich gestalten. Irgendwo ist eine Zielgruppe festgelegt, aber man weiß nicht genau, wer der Nutzer ist, sondern hat nur diese Hülle, das Wort. Und dann wird oft und vielmals aus einer subjektiven Sicht gestaltet. Was für ein Feature hätte ich gerne? Was könnte ich mir vorstellen, was gebraucht wird? Das geht aber sehr, sehr häufig auch an der Erwartung des eigentlichen Endkonsumenten vorbei. Und das miteinander zu synchronisieren, das ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess, der oftmals leider auf der Strecke bleibt.
Ja. Die Learnings finden ja trotzdem statt. Wenn man 3 Jahre etwas entwickelt für sehr viel Geld, von dem man dann nachher feststellt, dass das niemand haben will, dann lernt man auch was. Was wir versuchen, ist halt, diese Learnings möglichst früh und dauerhaft, also immer wieder zu haben, um damit den Produktprozess zu steuern. Und bevor dann halt Projekte scheitern oder Produkte scheitern, die gut gemeint waren, aber für die es niemanden gibt, der sich dafür interessiert oder der bereit ist, dafür Geld zu bezahlen oder so.
Diese Learnings sind aber wirklich so fürchterlich teuer.
Das ist korrekt.
Mich persönlich stört es dann auch, wenn in den Anwendungen so viel digitaler Sperrmüll vorhanden ist, weil wenn was teuer war an Feature, dann will das oftmals auch nicht ausgebaut werden. Und so füllt man Anwendungen an mit einer Feature-Bandbreite, ohne wirklich zu sagen, das brauchen wir, wir nehmen wieder Sachen zurück, wir fokussieren uns auf den Kern, was unser Nutzer wirklich braucht, um dessen Bedürfnisse zu erfüllen. Und man muss natürlich auch bedenken, dass sich Bedürfnisse immer ändern durch Trends, durch andere Softwareprodukte, die ähnlich sind. Dann ist eine Erwartungshaltung da, dass ein Chat-Tool, ein Messaging-Tool, ähnliches genauso gut funktioniert wie bei einem der ganz großen Platzhirsche wie WhatsApp oder ähnliches. Und da muss man nachziehen oder diese Erwartungshaltung erkennen und kommunizieren an den Nutzer, warum man es so umsetzt oder eben einen anderen Weg geht. Aber der Nutzer ist da schon sehr speziell, aber auch eine große Hilfe, wenn man ihn eben mit einbindet in diese Prozesse.
Wir erleben es halt auch heute noch da draußen, dass halt Features oder ganze Produkte in so einer Art Elfenbeinturm ausgedacht werden und gar kein Connect besteht. Aber selbst wenn das der Fall ist, also selbst wenn man eine gute Vorstellung hat davon, wer die Nutzer sind, was die wollen, dann ist es immer noch ein Kunststück, das zu erfassen und geordnet wieder in den Produktprozess zu bringen. Und das ist halt Gegenstand unserer Beratung.
Ja, aber es ist oftmals ja auch ein gewachsenes Bild, warum es so ist. Und manchmal entsteht dieser Elfenbeinturm, obwohl auch keiner ihn wirklich haben will. Aber die Strukturen, die im ganzen Kontext eines Unternehmens existieren, wie zum Beispiel Budgets beschafft werden müssen. Wir hatten schon Projekte, wo Budgettöpfe am Anfang eines Jahres verteilt wurden an die verschiedenen Produktteams. Und dort musste schon bekannt gegeben werden, welche Features umgesetzt werden und was das Jahresziel ist, welche Feature-Bandbreite. Das ist natürlich ein Tod dafür, wenn man iterativ arbeiten möchte und wirklich Nutzerbedürfnisse regelmäßig hinterfragt und anpasst. Weil oben sitzen Stakeholder und Geldgeber, die erwarten, dass dieses Feature-Setup da ist und sie möchten das als Leistungsnachweis haben. Und nur wenn dieser Leistungsnachweis erfüllt ist, wird auch im nächsten Jahr wieder Geld für das Produkt ausgegeben. Und dann ist man in einer Zwickmühle und muss letztendlich eben auch warten oder ein bisschen provozieren, dass ein kultureller Wechsel stattfindet in den Unternehmen.
Das ist richtig. Da unterscheidet sich halt das Produkt vom Projekt, nicht wahr? Also ein Projekt hat einmal ein Anfang, ein Ende, ein Deliverable und ein Budget. Und das ist bei Produkten, wenn man halt wirklich das nutzergetrieben machen will, nicht unbedingt, nicht so gut, so lange vorausplanbar. Das heißt nicht, dass das nicht planbar ist, aber es funktioniert halt anders. Und wir sehen das auch, dass Menschen immer noch sich schwer tun, damit ein Produkt als Produkt aufzufassen und eben nicht als Projekt. Und ich habe den Eindruck, dass je größer das Unternehmen ist, desto schwieriger ist es halt, genau das zu tun.
Ich glaube, was du eben gerade gesagt hattest, ist dieses zwischen Produkt und Projekt. Ein Projekt ist so schön kalkulierbar, gerade von den Kosten aus, was Sicherheit verspricht. Und Kunden haben gelegentlich das Gefühl, dass es beim Produkt ein endloser Kostenrahmen ist, der nicht kalkuliert werden kann und man ein zu großes Risiko eingeht. Wobei unser Ansatz ist ja, dass wir das Produkt eben so auf die Nutzer zuschneiden und auf deren Bedürfnisse, dass wir zielgerichtet arbeiten und letztendlich sogar einen guten Revenue-Stream zurückhaben, weil wir eben Produkt generieren mit den Nutzern zusammen, die gewollt werden wollen und wofür auch Geld ausgegeben wird.
Ja, das ist richtig.
Welche Best Practices gibt es für die einzelnen Phasen?
Das ist schwierig, das pauschal zu beantworten, weil natürlich ist jedes Produkt grundverschieden Und wenn er mit Phasen den Lebenszyklus meint, ja, dann hat natürlich ein Produkt, das sich jetzt noch vor der Entwicklung befindet, also in der Ideenphase, andere Herausforderungen als ein Produkt ganz am anderen Ende des Spektrums, wo es vielleicht darum geht, dieses Produkt abzulösen sogar durch ein neues oder sowas. Und ja, das ist natürlich am Anfang eher Ideation-Phasen, die können aber auch bei reiferen Produkten immer wieder Sinn machen.
Best Practices ist, wie Marc auch schon sagt, natürlich die Frage, wo man anfängt, diese anzuwenden, weil nicht immer hat man das Glück, sage ich mal, dass man direkt am Beginn eines Produktzykluses mit einsteigt und dort anfängt mit klassischen Strategien, dass man erstmal Research macht, wer ist unsere Zielgruppe, wo wollen wir hin, dann in eine Inspirationsphase geht. Das kann nicht immer funktionieren, sondern wir bieten es auch an, in laufenden Projektphasen mit einzusteigen, zu beobachten, nachzuschärfen und zu gucken, ob das Alignment passt zwischen Vision, Strategie und der wirklichen Produktumsetzung und des Deliverables, was auch rausgeht, also ob das überhaupt beim Nutzer ankommt. Und wir merken, gut ist es natürlich immer zu schauen, ob der Überbau funktioniert, weil der sich ableiten sollte. Überbau meine ich jetzt die Produktvision und davon auch die abgeleitete Roadmap. Weil die Produktvision ist ja etwas, was auch lebt, sich Jahr für Jahr oder in gewissen Zyklen weiterentwickelt. Und sie sollte sich in der Roadmap widerspiegeln, dass man eben die Roadmap als Mittel hat, um übergeordnete Ziele zu setzen, die auf die Produktvision einzahlen, sodass man dieser immer näher kommt. Oder wenn man ihr schon nahe ist, dass man die Produktvision wieder anpasst, um einen Schritt weiter zu gehen. Aber dass man das als Ziel hat, dem man hinterherläuft. Also die Möhre vor dem Esel. Das ist immer gut, sowas zu haben, sodass es eine Produktvision zu erreichen, ist ja nicht das Ziel, sondern einfach was zu haben. Mhm. Ein Ziel, auf das man zugeht und dem man sich nähert und wo man gewisse Zwischenziele erreichen kann.
Ja, ich würde mich schwer tun, Best Practices für eine Produktphase rauszutun. Ich glaube eher, dass man so einen Beratungsansatz fahren muss, auf das Produkt zu schauen, was sind die Herausforderungen jetzt und dem dann begegnet mit gezielten Bausteinen, ob es jetzt ein Product Vision Workshop ist, um die Produktvision zu schärfen oder um sie zu kommunizieren im Team oder ob es ein Blick auf die Product Roadmap ist oder eine User Research. Das ist halt was, das kann fast in jeder Projektphase sinnvoll sein und da muss man halt genauer hingucken.
Ja, gerade dieses Research, was du sagst, und manchmal auch die Marktforschung. Wir probieren ein bisschen Klarheit in den Nebel zu bringen im ersten Moment. Und wenn man das Produkt, das Team, die Strukturen, die vorliegen, nicht kennt, muss man sich damit erstmal auseinandersetzen, guckt, wie Arbeitsprozesse laufen und warum ein Team, was auch motiviert am Produkt arbeitet, warum kommen sie nicht zu dem Ziel, die Nutzer-Needs zu erfüllen. Da kann es natürlich auch eine gute Methodik sein, einfach den Nutzer mit einzubeziehen, wenn das nicht schon gemacht wird. Und ihn zu befragen, was passt denn an dem Produkt nicht? Warum werden seine Wünsche nicht erfüllt?
Genau, ähnlich kann man halt auf die Teams, die tatsächlich in der operativen Umsetzung sind, zugehen, schauen, verstehen die Produktvision, teilen sie die? Denn nur weil jemand eine Produktvision hat, heißt das nicht, dass die komplett akzeptiert ist, dass sie im Team geteilt wird und dass sie deswegen das Produkt nach vorne bringt. Da gibt es schon Dinge, die man da noch machen kann.
Wir sind nicht immer nur da, um auch Probleme zu lösen, sondern wir können ja auch Dinge weiterentwickeln. Das heißt, wenn man ein Produkt hat, was läuft, was gut ist, müssen Innovationsschritte mit eingebracht werden, wo man eben mit Methodik nochmal genau herausfinden kann und experimentieren kann, was könnten mögliche Weiterentwicklungen sein. Innovation kann sehr teuer sein, weil man in Anführungsstrichen Fehler macht und experimentieren muss. Und diese Prozesse kann man natürlich gut kontrollieren, dass man ja sagt, schnell Fehler machen, wenig Geld ausprobieren, schnell testen, gucken, ist ein Fit zum User da, ein Market Fit, um so dann das Produkt über eine lange Zeit auch attraktiv für die Endkonsumenten zu halten.
Zum Abschluss, was sind eure Top 3 Tipps, um ein erfolgreiches Produkt zu entwickeln?
Wenn es 3 sein müssen, wären meine 3, ja, lerne so viel wie möglich über deine Nutzer, sprich mit denen, hör ihnen zu, das ist das Erste. Das Zweite, mach deine Produktentwicklung messbar und quantifizierbar und miss dann auch. Und das Dritte ist, handle entsprechend den Ergebnissen deiner Messung.
Das sind ja schon 3 gute Tipps, dann gucke ich mal, was ich da noch ergänzen kann. Kommunikation ist natürlich ein wichtiges Thema, dass untereinander in den Abteilungen viel kommuniziert wird, auch Hierarchieebenen übergreifend, wenn es diese geben sollte, um ein gleiches Verständnis von etwas zu haben. Sei es von der Roadmap, von der Produktvision. Aber wenn es nur die Management-Ebene versteht, aber nicht das Dev-Team, ist das ein großes Problem und hindert die Entwicklung. Fail fast, wie eben schon gesagt, ist wichtig. Also eine Fehlerkultur zu haben. Fehler sind ein Gewinn. Fehler ist nichts, wofür man sich schämen sollte, sondern bringen einen weiter und man lernt daraus. Und die Messbarkeit. In Designprozessen finde ich eine Messbarkeit sehr wichtig, dass man eben wegkommt von der Subjektivität und wissenschaftlicher an Dinge herangeht, um so möglichst objektiv entscheiden zu können.
Continuous Inspiration ist eine Produktion von Cologne Intelligence. Alle weiteren Informationen findest du in den Shownotes sowie auf unserer Webseite. Bleib im CI-Orbit und folge uns auch auf LinkedIn und YouTube. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Mission wieder an Bord bist.